Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin Autor und Sprecher. Wir sind bei Folge 306 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 244. Wir haben die vierte abschließende Folge zum Thema Buchhandlungsverschwinden. Und Sie entsinnen sich vielleicht, ich habe anfangs erklärt in Folge 3, warum ich das niemals nennen darf Buchhandelsverschwinden, sondern Buchhandlungsverschwinden. Diese Folge wird etwas länger, denn wir haben noch ein paar Argumente, ein paar Fakten, ein paar Konsequenzen aus meiner Analyse, die nicht innerhalb von ganz kurzer Zeit zu vermitteln sind. Ja, ich versuche, die letzten offenen Fragen zu klären. Wahrscheinlich kann man nicht nur eine Magisterarbeit zu dem Thema Buchhandlungsverschwinden schreiben, sondern auch dazu promovieren, indem man sehr viele Statistiken heranzieht und viele Experteninterviews durchführt und natürlich auch die Fachliteratur durchschaut. Mein Ansatz beruht auf meiner mehr als 40-jährigen Berufserfahrung in der Verlagsbranche sowie dem genauen Beobachten auf vielen Gesprächen innerhalb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und der regelmäßigen, sehr genauen Analyse dessen, was in der Presse, im Hörfunk und gelegentlich im Fernsehen zu diesem Thema publiziert wird. Meine Hintergrundinformationen und Analysen sind durchaus subjektiv gefärbt. Ich habe keine bahnbrechenden Lösungsansätze für die Buchbranche, sondern ich beschreibe, was geschehen ist und gebe einen Ausblick darauf, wie sich die Branche wieder erholen könnte. Nun können wir nichts dagegen unternehmen, dass sich das Mediennutzungsverhalten der meisten Deutschen in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten sehr stark verändert hat. Wir können aber aktiv daran arbeiten, eine lebendige Lesekultur zu pflegen und aufrechtzuerhalten, auch mit weniger Buchhandlung vor Ort. Und wir können Vorbild sein. Denn das hat die Analyse ergeben. Wir hatten über mehrere Jahrzehnte hinweg ein sehr positives Buchhandlungsüberangebot, was sich jetzt auf ein Normalmaß zurechtschrumpft. Dass sich hierbei die Buchhandelslandschaft nicht nur zum Positiven verändert, lässt sich vielleicht noch ein wenig korrigieren. Denn wir haben da einige Trends, wo man sagen muss, nein, das ist nicht gut. Nachfolger finden. Ein sehr großes Thema, mit dem jährlich mehrere hundert Buchhandlungen kämpfen. Ideal ist es, wenn ein Team aus mehreren Mitarbeitern, Interessen und Altersgemischt in einer Buchhandlung lebendig mitarbeitet und sich den Zeitläuften anpasst. Hierbei sollten Inhaber immer darauf achten, möglichen Nachfolger aus den eigenen Reihen zu protegieren. Es darf zum Ende des Arbeitslebens nicht vorkommen, dass eine Übernahme durch sehr fähige Angestellte daran scheitert, dass der Buchhändler eine Abstandszahlung von 50.000 oder 300.000 oder mehr für den Lagerbestand haben möchte, von dem wir wissen, dass er überwiegend aus unverkäuflichem, wertlosen Altpapier besteht. So viel Weitblick sollte ein erfahrener Buchhändler haben und in den Jahren seines aktiven Berufslebens genügend für die Altersvorsorge zurückgelegt haben, um nicht auf eine unrealistisch hohe Abstandszahlung zu bestehen. Die Wirklichkeit, und da habe ich mit mehreren Betriebsberatern besprochen, die solche Buchhandelsverkäufe abwickeln, die Wirklichkeit ist häufig so, dass Inhaber diese mögliche Abstandszahlung oder eine monatliche Umsatzbeteiligung fest für ihre Verrentung eingeplant haben. Leider. Versucht man mit Hilfe von Anzeigen in der Fachpresse oder von Beratern jüngere Nachfolger zu finden, gestattet sich dieser Prozess langwierig und der vom Besitzer geforderte finanzielle Ausgleich für die Übergabe lassen manche Verkaufsabsicht nach 1 bis 2 Jahren scheitern. Jährlich werden einige hundert Buchhändler neu ausgebildet, bewähren sich und haben von ihrer Persönlichkeit her mit möglichem finanziellen Background aus der Familie, sehr wohl die Möglichkeit, eine gut geführte Buchhandlung zu einem geringen Kaufpreis zu übernehmen. Und manchmal auch für einen symbolischen Euro, wenn denn noch Schulden zu tilgen sind, Kredite abzubezahlen sind. Und wieder ist die Wirklichkeit grausamer, als man es sich wünscht. Die meisten Inhaber sehen sich aus finanziellen Gründen dazu genötigt, dem Angebot einer Großbuchhandlung, zum Beispiel Thalia mit der Meierschen und Hugendubel und andere regionalen Größen, nicht zu widerstehen, anstelle das Ladenlokal samt Inhalt und Personal an einen engagierten jüngeren Buchhändler zu übergeben. Das hier beschriebene Zitat, Angebot, das man nicht ablehnen kann, Zitat Ende, verarmt die Vielfalt und wird mit dem Namen Filialisierung positiv umschrieben. Das heißt, es wird eine Filiale von einem Großen, wegen der finanziellen attraktiven Angebote des Konzerns. Wir sprachen da bereits von, die Großen werden noch größer und die Kleinen verschwinden. In recht vielen Städten gibt es durchaus 3 bis 5 Buchhandlungen, die alle zu den Konzernen Thalia oder Hugendubel gehören. Es sind mehrere hundert mittlerweile. Bedenkt man außerdem noch, dass diese großen Buchhändler bis zu 40% ihrer Verkaufsfläche für Non-Book-Artikel reservieren, weil man bei diesen eine wesentlich höhere Gewinnspanne hat, so hat das mit kultureller Vielfalt und engagiertem Buchhändlertum nur noch wenig zu tun. Der Prozess, den ich hier beschrieben habe, wird seit rund 30 Jahren als Strukturwandel beschrieben. So heißt es in der Fachpresse. Dieser Wandel findet nicht nur auf den Seiten des vertreibenden Buchhandels, also des Sortiments, statt, sondern auch bei den Verlagen. Ein Thema, was ich sicherlich nochmal vertiefen werde. Die Verlagskonzentration führt beispielsweise dazu, dass zum Verlag Random House, das war früher Bertelsmann, mittlerweile sehr international aufgestellt, Bertelsmann in München, dass zum Verlag Random House allein in Deutschland weit mehr als 50 Imprintverlage gehören. Etliche der großen Verlage sind europaweit oder international agierende Konzerne geworden oder von diesen gekauft. Also da haben wir holländische Gruppen, schwedische Gruppen und andere mehr, die wirklich viele Verlage in Deutschland aufgekauft haben. Also auch auf Verlagsseite gibt es eine ähnliche Konzentrationsbewegung. Die Großen werden noch größer und die Kleinen verschwinden. Verlage passen sich den Kundenwünschen an. Wir haben das bereits gehört, dass sie im Schnitt rund 23% ihres Umsatzes direkt mit Endkunden machen, sei es auf Veranstaltungen, bei Kongressen, bei Messen oder über bestehende Großkundenkontakte mit Beziehung zu Verbänden und Institutionen. Sie haben ähnlich wie Buchhandlungen natürlich auch Webshops und differenzieren diese Shops mit verschiedenen Labels für verschiedene Kundengruppen. In der Summe, die Vielfalt geht zurück bei Buchhandlungen und bei Verlagen. Wir haben bereits ausführlich analysiert, dass wir zunehmend eine Großhändlerdominanz haben, Stichwort Libri, die zwar aktiv wirklich Buchhandlungen unterstützen, dass dieses aber auf Kosten der sinkenden Einkaufskonditionen geht und die ohnehin schmale Rendite eines Buchhändlers nahezu auffrisst. In Folge 1 haben wir nachweisen können, dass die Rentabilität dank überall steigender Kosten sinkt oder gen Null oder ins Minus geht. Je nachdem, in welcher wirtschaftlichen Situation sich eine Stadt, eine Region oder ein Stadtteil befindet, geben Buchhändler mehr aus, als sie einnehmen. Die Hoffnung sind natürlich junge Buchhändler. Sie sind sehr gut wirtschaftlich vorgebildet. Und bei der Frage, welche Buchhandlung sie denn kaufen oder übernehmen wollen, picken sie sich eindeutig die Rosinen heraus, zumindest wenn sie örtlich einigermaßen flexibel sind. Diese jungen Sortimenter wissen, wie man Veranstaltungen managt, wie man Kunden bindet und dass die Einnahmequellen zumindest in Teilen nicht aus dem Buchverkauf besteht. Das kann auch das Café sein oder die Ferienwohnung. Das Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben, ist die Preisbindung. Seit Jahrzehnten in Deutschland gesetzlich festgeschrieben, sie rettet die Buchvielfalt. Abgesehen von älteren Titeln, die nicht mehr der Preisbindung unterliegen oder Titeln, die verramscht werden, haben nahezu alle Bücher in Deutschland den gleichen Preis, was eine Rabattschlacht verhindert. In den letzten Jahren hat die Firma Amazon verschiedentlich versucht, Rabattaktionen auch auf Bücher auszudehnen und sie wurde regelmäßig durch deutsche Gerichte komplett ausgebremst. Ein gutes Fachbuch kostet beispielsweise 48 Euro, egal ob man es in der Innenstadt, in einer Kleinstadt oder am Stadtrand in einer sehr kleinen Buchhandlung bestellt und bezahlt. Das garantiert eine gewisse Stabilität und Vielfalt für alle Seiten. Wenn Bücher mal, und das sieht man immer wieder, verbilligt in Stapeln angeboten werden, so handelt es sich um solche Titel, bei denen der Verlag die Preisbindung aufgehoben hat. Oder es handelt sich um Restauflagen, die dringend verkauft werden müssen. Eine Besonderheit sind die englischsprachigen Titel, die nicht preisgebunden sind. Hier gibt es regelmäßig Rabattschlachten zwischen 30% und 50%. Was kann man tun, wenn eine Buchhandlung nicht mehr genügend Rendite abwirft? Gespräche mit dem Immobilieninhaber sind immer hilfreich. Nicht nur während der Corona-Pandemie, da zeigten sich einige Vermieter durchaus sehr kulant, sondern auch in anderen Fällen gibt es immer wieder Beispiele von subventionierten oder gesenkten Mieten. Buchhändler sollten, und das ist eine weitere Empfehlung, flexibel sein, was den Standort angeht. Denn zwei Straßen weiter oder in einem benachbarten Stadtteil gibt es möglicherweise Immobilienbesitzer, die nicht nur auf einen hohen Mieterlös setzen, sondern kulturelle Vielfalt in diesem Stadtteil oder in dieser Immobilie umsetzen wollen. Hier gibt es Beispiele, wo der Besitzer lediglich 5 Euro je Quadratmeter verlangt. Ist der Immobilienbesitzer die kommunale oder öffentliche Hand? So kann die Miete je Quadratmeter durchaus bei nur 1 Euro liegen. Und dennoch, nicht in jedem Fall retten solche sehr großen Unterstützungsangebote jeden Standort. Manch ein Buchhändler muss dennoch die Segel streichen, weil die Kundenfrequenz zu niedrig ist oder die Kaufbereitschaft nicht ausreicht, das Ladenpersonal und die sonstigen Overheadkosten vielleicht zu hoch sind. Die müssen ja bezahlt werden. Ich kenne einen Fall, der genau so stattfand, dass die kommunale Hand für die kulturelle Vielfalt sorgen wollte. Sie hat zwar die Mieten sehr stark subventioniert, jedoch zur Auflage gemacht, dass mindestens 6 Veranstaltungen jeden Monat durchgeführt werden. Dass solche Veranstaltungen hohe Nebenkosten haben und Honorare für angereiste Autoren und Fachleute beinhalten, die niemals durch den Buchverkauf gedeckt werden können, hat der Immobilienbesitzer nicht berechnet oder nicht voraussehen können. Ist nicht vorausschaubar. Was kann man weiterhin tun, wenn eine Buchhandlung nicht mehr genügend Rendite abwirft? Ein Umzug in eine verkleinerte Lokalität, wenige Straßen weiter, ein Personalabbau, eine deutliche Veränderung des Sortiments, eine sehr rechtzeitige Übergabe in jüngere Hände, unter Verzicht auf angestammte Machtstrukturen oder inhaltliche Schwerpunkte, ein Offensein für neue Trends und ein permanentes Anpassen an die Bedürfnisse der lesenden Zielgruppe. Ja, und nochmal, auch ein Umzug in eine andere Stadt unter Abwurf von viel Ballast kann dann eine Hilfe sein, wenn dort die Ladenmieten oder das Lohnniveau deutlich geringer sein sollten. Oder die Kaufbereitschaft. All das ist Wirklichkeit und nicht Wunschdenken. Ich habe solche Fälle auch mehrfach von Kollegen gehört. Es gibt glücklicherweise weitere Best-Practice-Beispiele wie Kooperationen von Buchhändlern mit Bibliotheken, mit Kulturvereinen, mit Institutionen, Zusammenarbeit mit den örtlichen Größen, mit Theatern und vieles mehr. Letztlich ist das Kommen und Gehen, wie wir das in Folge 1 beschrieben haben, ein normaler Prozess. Das haben wir mehrfach gezeigt. Ja, und nun Sie als Leser. Was können Sie als Lesender tun? Das Stichwort Buy Local, also kaufe lokal, Buy Local, ist sicherlich die erste Wahl. Gibt es an Ihrem Ort keine akzeptable Buchhandlung, dann planen Sie bei der nächsten Bus- oder Autofahrt zum Nachbarort den dortigen Buchhandelsbesuch ein. Wenn Sie bestimmte Titel haben möchten, sollten Sie diese telefonisch oder online vorbestellen. Meine sehr persönliche Empfehlung: Kaufen Sie möglichst nicht oder möglichst wenig bei Filialisten, sondern beim inhabergeführten, unabhängigen Buchhandel, auch wenn dieser 1 bis 5 Kilometer entfernt liegen sollte. Es ist lediglich eine Frage, wie gut Sie Ihre Zeit, Ihre Lese-, Ihre Einkaufs- und Verschenkroutinen so koordinieren, dass Ihnen das wirklich möglich ist. Was Sie immer tun können, ist beim Online-Kauf, der, wie wir wissen, mittlerweile rund 23% aller Buchverkäufe ausmacht, per Webshop oder E-Mail grundsätzlich den Buchhändler auswählen, den Sie unter dem Aspekt Buy Local unterstützen wollen. Unabhängig davon, ob Sie die Bücher vor Ort abholen oder Sie sich doch der Bequemlichkeit halber lieber zuschicken lassen möchten. Denn das macht selbstverständlich auch jeder Buchhändler portofrei. Das ist mit die wichtigste Lektion, die alle deutschen Verlage und Buchhändler in den letzten 20 Jahren von Amazon gelernt haben. Der Kunde wünscht sich eine portofreie, sehr schnelle Lieferung. Es schmälert zwar seine Rendite, ist jedoch nur eine Frage des günstigen Einkaufs und der dahinterstehenden Logistik. Ja, ich bin kein Buchhandelsberater, sondern war früher Verlagsberater. Aber das Thema Kundenbindung und Kundenzufriedenheit hat die Branche durchdrungen. Und wenn sich ein Buchhändler diesen Gewohnheiten nicht anpassen will oder kann, muss er schließlich wegen mangelnder Kundenzufriedenheit und den veränderten Käuferströmen seinen Laden ohne Nachfolger schließen. Das wäre die bitterste Lektion, die ein Buchhändler nach Jahren des Jammerns und des sich nicht ändern Wollens lernen müsste. Doch dann ist es bereits zu spät. Ich habe Ihnen mit meinen Hintergrundinformationen und Analysen zeigen können, dass es zwar eindeutig ein Buchhandlungsverschwinden gibt, dass Buchhändler jedoch auf vielfältige Unterstützung setzen können, solange sie offen für Neues sind. Idealerweise besitzt eine Buchhändlerfamilie ein oder mehrere Immobilien, in denen sie nahezu mietfrei eine aufstrebende Buchhandlung betreiben kann und nicht unter einem enormen Kostendruck steht. Ein weites Feld für Immobilienbesitzer, die sich kulturell betätigen wollen. Reden Sie mit künftigen Buchhändlern und sorgen für eine kulturelle Vielfalt. Knüpfen Sie wirtschaftliche und politische Kontakte, die ein solches Kulturzentrum ermöglichen, denn das sind neben Bibliotheken, auch genannt der dritte Ort, unsere Buchhandlungen in Deutschland. Ein positiver Schlusssatz, die Buchhandlung als Kulturzentrum. Einige dieser Gedanken gibt's auch in Buchform. Ich habe das Buch geschrieben, Bücher retten die Welt. Das ist ein kleines Buch mit 64 Seiten, Edition Konturen. Und wenn Sie da hineinhören wollen, in diesem Podcast der Büchermacher, ist es die Folge 57 bis 62. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür, dass Sie diese 4 Folgen durchgehört haben, dass Sie sie vielleicht auch weiterempfohlen haben und dass Sie sich weiterhin für das Thema interessieren. Und nehmen Sie die Tipps ernst, die ich Ihnen gegeben habe, kaufen Sie Ihre Bücher lokal. Nächste Woche gibt es die Folge 307. Im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 245. Und das wird wieder eine Rezitation von unserer Neuerscheinung Wilhelm Busch sein, Tobias Knopp. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher. Empfehlen Sie den Podcast weiter und schauen Sie sich auch die 4 Kurzvideos an bei YouTube, Instagram und teilweise auch bei Facebook und natürlich bei TikTok. Kommen Sie gut durch diese Woche. Auf Wiederhören.